Umdenken, der Podcast der Universität Münster.
Sehen Sie es mir bitte nach, aber ich möchte den heutigen Podcast etwas unfreundlich beginnen. Konkret mit einer Unterstellung. Ich unterstelle, dass auch Sie an eher unerfreuliche oder unschöne Dinge denken, wenn Sie den Begriff Clan hören. Na und? Sie denken an große Familien, die nicht selten mit bestimmten Formen von Kriminalität in Verbindung gebracht werden, habe ich recht? Oder dachten Sie tatsächlich an eine schottische Familiengruppe? Denn der Begriff Clan stammt ursprünglich vom schottisch-gälischen Begriff Clan, C-L-A-N-N ab. Dabei handelte es sich um eine größere Familiengruppe in Schottland, die ein abgegrenztes Gebiet bewohnte und ihre Herkunft auf einen gemeinsamen Urahn zurückführte. Wenn dem so ist, Respekt, Sie kennen sich gut aus. Und damit willkommen zum Umdenken zu einer neuen Podcast-Folge der Universität Münster. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Norbert Robers, ich bin Pressesprecher der Universität Münster. Es gibt aber nicht nur im Norden Europas, sondern weltweit eine große Anzahl von Clan-Gesellschaften. Noch dazu in zahlreichen Ländern, nicht nur in Schottland, sondern beispielsweise auch in Somalia, Namibia, Kurdistan, auf Sumatra und in China. Dabei geht es immer um Abstammung, um Zugehörigkeit und zum Teil um weit verzweigte Erblinien. Wie kommt es vor diesem Hintergrund eigentlich, dass wir in Zusammenhang mit dem Begriff Clan fast automatisch an Kriminalität denken und dabei an fast ausschließlich arabische Großfamilien, die mit Raubzügen, Erpressungen, Drogendelikten und organisierter Kriminalität in Verbindung gebracht werden? War das in Deutschland schon immer so? Gibt es dafür auch gute Gründe? Oder hat sich das bei uns, wie man so schön sagt, mit dieser speziellen Art der Zuordnung einfach so eingespielt? Es gibt in jedem Fall wie immer viele Fragen. Ich freue mich deshalb auf mein Gespräch mit einem bei diesem Thema sehr kundigen Sozialwissenschaftler. Wer ist mein heutiger Gast? Dr. Jens Struck war nach seinem Studium der Sozialwissenschaften an der Universität Osnabrück von 2017 bis 2023 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Deutschen Hochschule der Polizei Münster im Fachgebiet Kriminologie und Kriminalprävention. 2021 hat er an der Fakultät für Soziologie der Universität Bielefeld promoviert. Seit 2023 ist er schließlich akademischer Rat am Institut für Kriminologie der Universität Münster. Seine Forschungsschwerpunkte sind Radikalisierungsprozesse, Prozesse und Akteure der Kriminalisierung, Polizeiforschung und eben die bereits beschriebene Clankriminalität, wobei er immer von sogenannter Clankriminalität spricht. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute für uns und für diesen Podcast Zeit nehmen. Willkommen, Herr Struck.
Ja, hallo, schön hier zu sein, danke.
Herr Struck, gerade weil es ja nun, ich habe es gerade geschildert, eine große Diskrepanz zu geben scheint zwischen dem Ursprung des Begriffs Clan und was wir in Deutschland darunter verstehen. Deswegen müssen wir uns am Anfang wahrscheinlich diesem Begriff einmal sehr genau widmen. Was verstehen Sie unter einem Clan oder einem Clan?
Ja, die Frage habe ich mir oder haben wir uns auch in der Forschung schon gestellt, schon vor geraumer Zeit. Und Sie hatten ja auch schon diesen Begriffsursprung hergeleitet, also von diesem schottisch-gälischen. Und ja, seitdem hat er ja der Begriff und darauf, worauf der Begriff verweist, so eine Geschichte, eine breite Geschichte gehabt, die auch quasi nicht konsistent ist. Also der hat sehr viele unterschiedliche Bedeutungen mit der Zeit angenommen. Also es gibt ja auch sehr viele unterschiedliche Assoziationen und Konnotationen, wenn man jetzt von Clan spricht. Also Sie haben ja jetzt in dem heutigen Kontext von ja Großfamilien und medial werden ja oft arabisch-türkische Großfamilien irgendwie mit Kriminalität in Verbindung gebracht, aber genauso gut könnte man von ja damals dem in den 80er Jahren vom Denver-Clan sprechen, also was ja irgendwie eine Fernsehserie war. Also ich bin 88er Jahrgang, das habe ich nicht mehr mitbekommen, aber auch im US-Kontext wurde ja vom Kennedy-Clan oder vom jetzt Trump-Clan gesprochen. Also irgendwie verbindet man das immer mit Familien, mit einflussreichen Familien, die es geht immer auf irgendeine Abstammung zurück, aber die muss nicht unbedingt genetisch oder biologisch sein, sondern auf irgendwas bezieht man sich. Genauso gut gibt es ja im Gamer-Kontext, also ich bin ja Anfang der 2000er groß geworden, also Gemeinschaften, die sich quasi zusammenschließen, um in einer Gruppe zu spielen. Das heißt, sehr, sehr breit verzweigt. Und Jetzt nochmal zurück, also so als dieser Begriff quasi nach Deutschland geschwappt ist, wenn man so will, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, beschrieb der Begriff auch ja das, was wir schon so damit verbunden haben, so irgendwie Abstammungsverhältnisse, nicht zwangsläufig biologische. Und dann im Laufe der Zeit bekam er immer mehr so eine negative Konnotation, beziehungsweise immer mehr so eine Verwendung, Clan steht irgendwie in Verbindung mit Kriminalität. Genau.
Ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, ob im Zusammenhang mit dem Denver-Clan und dem Trump-Clan vielleicht auch Aspekte von Kriminalität eine Rolle spielen. Das wäre vielleicht ein eigenes Thema. Aber muss man dann nicht oder kann man nicht so gesehen sagen, es handelt sich bei großen Familien immer um Clans? Ist praktisch Clan auch, kann man das fast schon als Synonym für große Gruppe oder große Familie nehmen?
Das ist immer so eine Frage von Definition und was wir dem jetzt zugrunde legen, ob es jetzt wirklich so eine wissenschaftliche Definition ist. Und Sie haben ja angesprochen, ich bin Sozialwissenschaftler, aber eben kein Ethnologe. Und ja, beschäftige mich eben als Kriminalsoziologe hauptsächlich mit Kriminalität. Deswegen würde ich jetzt auch eher so was ganz Pragmatisches an die Begriffsverwendung dem zugrunde legen. Also einfach, wie wird er in der Alltagssprache für das verwendet, also in unterschiedlichen Kontexten? Also braucht man ihn eher für bestimmte Abstammungsverhältnisse? Sie hatten eben schon von weltweit, also sei es Nordeuropa oder von Somalia gesprochen. Spricht man da von Familienverbünden oder geht es jetzt im deutschen Kontext um ganz spezifische andere Phänomene? Insofern kann man das, also um auf Ihre Frage zurückzukommen, einfach synonym mit Großfamilie verwenden? Klar kann man das.
Denn ich meine, es gibt ja auch wahrscheinlich in Deutschland große Familien, die dann halt Schneider, Müller oder Schulze heißen und vielleicht auch weit verzweigt sind, auf einen gemeinsamen Urahn zurückgehen, im Laufe der Zeit immer größer geworden sind, könnte man theoretisch, wenn ich Sie richtig verstehe, auch als Clan bezeichnen.
Genau, es ist die Frage nur, braucht man diesen Begriff auch tatsächlich? Also findet der sich in der Alltagssprache wieder? Und offenbar tut man es in diesem Kontext, verwendet man diesen Begriff ja nicht, wie Sie gerade vorgeschlagen haben.
Möglicherweise, weil er tatsächlich, darauf kommen wir aber gleich ja noch ausführlich zu sprechen, mittlerweile in Deutschland immer eher negativ behaftet ist. Das hat sich offensichtlich in den letzten Jahrzehnten herausgestellt. Wodurch ergibt sich denn oder ergab sich die in Deutschland schon beschriebene thematische Vernähe von Clans und Kriminalität? Gibt es da einen Zeitpunkt oder eine Phase, in der sich da so langsam diese Konnotation herausgebildet hat?
Ja, also zu Beginn, als wir uns eben mit diesem Begriff Clan-Kriminalität, also was ja schon ein Kompositum ist, also nicht nur mit Clan auseinandergesetzt haben, sondern eben mit diesem spezifischen Begriff, und so ein bisschen recherchiert haben, haben wir tatsächlich schon in den 60er Jahren einen Spiegelartikel gesehen, wo es um kriminellen Clans geht. Und darin ging es auch um Rockerkultur und um Jugendbanden. Genau, also insofern hat dieser Begriff auch eine Tradition im Kontext von Kriminalität. Aber so richtig Fahrt nahm das Ganze eben Mitte der 2010er Jahre auf, eben mit diesem Begriff sogenannter Clan-Kriminalität, wo eben auch spezifische Gruppen als Clans bezeichnet wurden. Nämlich, wir haben jetzt die ganze Zeit von Großfamilien gesprochen, aber Sie hatten auch schon spezifische Beispiele genannt. Aber de facto wird der Begriff ja auf häufig eben arabisch-türkische Großfamilien angewendet, beziehungsweise oft auch andere ethnische oder ethnisierte Gruppen, also südosteuropäische Clans, nordafrikanische Clans. Also irgendwie spielt auch immer Ethnizität eine Rolle, wenn man von Clans spricht und eben von Clankriminalität, Kriminalität von irgendwie ethnischen Gruppen.
Halten Sie das für berechtigt? Auch wenn Sie so die Tradition sich mal so vor Augen führen, wir reden also doch schon seit den 60er Jahren, also immerhin schon seit rund 60 Jahren, offensichtlich gibt es diese Konnotation, dieses Kompositum Clan plus Kriminalität. Halten Sie das also für berechtigt oder halten Sie das mittlerweile für problematisch, dass man immer diesen Zusammenhang herstellt?
Inwiefern berechtigt? Also in dem Sinne, Clan-Kriminalität beschreibt ja nicht eine spezifische Kriminalitätsform. Also es ist ja nicht eine bestimmte Deliktgruppe wie Eigentums- oder Gewaltdelikte, sondern in dem Sinne beschreibt Clankriminalität ja Kriminalität einer spezifischen Gruppe. Und in dem Fall ist die Gruppe nicht genauer spezifiziert. Also es ist irgendwie, haben vermeintliche Ethnien damit zu tun, also oft auch zugeschriebene, weil es ist, ja, wie ich schon sagte, entweder möglicherweise spricht man von tschetschenischen Clans oder Sinti- und Romja-Clans und so weiter. Also es ist noch nicht mal da genauer spezifiziert, außer dass es sich in den letzten Jahren herauskristallisiert hat, dass es um sogenannte türkisch-arabische Clans gibt. Also es ist so ein bisschen diffus und in dem Sinne halte ich es nicht für besonders sinnvoll aus wissenschaftlicher Sicht, weil man nicht genau weiß, von wem man redet und warum man ein bestimmtes Phänomen so bezeichnen sollte.
Ist das eigentlich dieses diffuse Bild, was Sie gerade beschrieben haben, ist das nur in Deutschland so? Weil ich könnte mir vorstellen, dass es auch Großfamilien, Clans, egal wie wir sie jetzt titulieren, auch in Frankreich gibt, in Italien, in den Niederlanden und so weiter. Wie geht man dort auch wissenschaftlich, auch was die Begrifflichkeit betrifft, wie geht man dort damit um? Gibt es dort präzisere Zuschreibungen oder ist das so ähnlich diffus wie bei uns?
Ja, es ist, wie dieser ganze Komplex ist, wenn man über Clankriminalität spricht, es ist, weil es so diffus ist, weiß man auch nicht genau, über welches Phänomen spricht man eigentlich. Also tatsächlich gibt es selbst in der wissenschaftlichen Literatur auch, ist dieser Begriff Clan, wird auch verwendet, beispielsweise im Kontext von Mafia-Forschung. Und da haben wir schon die zweite Verbindung, nämlich es geht nicht oft nicht nur um Kriminalität, wenn man von Clankriminalität spricht, sondern es ist eben diese Verknüpfung zu organisierter Kriminalität, also eine spezifische Form. Genau, das wird mit Clankriminalität in Verbindung gebracht, ist aber eben, wenn man in Deutschland von Clankriminalität spricht, assoziiert man organisierte Kriminalität, aber es ist keine notwendige oder irgendwie hinreichende Bedingung. Genau, und was wir jetzt schon öfters besprochen haben, eben in Deutschland dominiert ja das Sprechen von ganz spezifischen, eben türkisch-arabischen Clans. Und damit ist so eine ganz spezifische Gruppe auch verknüpft, nämlich aus dem Südosten der Türkei, aus der Region Mardin, sogenannte Mardeli, die im Zuge der 1920er Jahre über den Libanon migriert sind nach Deutschland. Und diese Gruppe, die wird, wenn man in Deutschland von Clankriminalität spricht, in der Regel mit diesem Begriff in Verbindung gebracht. Und diese Migrationsgeschichte eben von der Türkei über den Libanon nach unter anderem nach Deutschland, die gab es auch in andere nordeuropäische Staaten, nach Dänemark, in die Niederlande oder auch nach Schweden. Insofern gibt es in diesen Ländern, ich sage jetzt mal, Communities mit einer ähnlichen Migrationsgeschichte. Aber
und spricht man dort auch von Clans und Clan-Kriminalität, so wie wir das tun?
Zumindest gibt es ab und zu, ich weiß nicht, ob es in dieser Verbreitung, in diesem Ausmaß Überschneidung gibt, aber auf jeden Fall hat sich dieser Begriff mitunter auch durchgesetzt, beispielsweise in Schweden und Dänemark, also dieser Begriff Clan oder in der jeweiligen Landessprache.
Wir sind ja noch am Anfang unseres Gesprächs, Herr Struck, deswegen bleiben wir noch auf einer etwas höheren Ebene. Sie haben gerade schon zwei weitere Begriffe eingestreut, die ich gerne mal in Verbindung setzen würde oder vielleicht auch nicht in Verbindung setzen würde. Das ist organisierte Kriminalität und Mafia. Wenn Sie diese drei Dinge mal kurz nebeneinander stellen, Clankriminalität, organisierte Kriminalität und Mafia, wo gibt es da Überschneidungen, wo gibt es Unterschiede, wo gibt es markante Differenzen? Wie stehen diese drei Begriffe zueinander?
Ja, also es gibt beispielsweise eine Definition von organisierter Kriminalität, die jetzt auch keine wissenschaftliche ist, sondern schon in den 1900 oder von 1990 von den damaligen Justizministerinnen und Innenministern erstellt wurde. Ich kann die auch mal kurz vorlesen. Das wird vielleicht ein bisschen deutlicher. Organisierte Kriminalität ist die von Gewinn und Machtstreben bestimmte planmäßige Begehung von Straftaten, die einzeln und in ihrer Gesamtheit von erheblicher Bedeutung sind. Wenn mehr als zwei Beteiligte auf längere oder unbestimmte Dauer arbeitsteilig, und dann gibt es unterschiedliche Typen, entweder A unter Verwendung gewerblicher oder geschäftsähnlicher Strukturen, B unter Anwendung von Gewalt oder anderer zur Einschüchterung geeigneter Mittel oder C unter Einflussnahme auf Politik, Medien, öffentliche Verwaltung, Justiz und Wirtschaft zusammenwirken. So, und
das ist jetzt die Definition von organisierter Kriminalität.
Ganz genau.
Ich habe das jetzt gerade mal versucht, in meinem Kopf zu sortieren und komme jetzt zu dem vielleicht etwas kühnen Schluss, naja, auf Clankriminalität trifft das möglicherweise auch manchmal zu.
Genau, klar, das trifft auf sehr viele Dinge zu, weil es ja eine recht breite Definition ist. Also letztendlich, wenn man erstmal behält, mehr als zwei Beteiligte und auf längere oder unbestimmte Dauer arbeitsteilig und dann beispielsweise unter Verwendung gewerblicher oder geschäftsähnlicher Strukturen. Das heißt, man legt in einer kleineren Gruppe ein Geschäft an, um systematisch Betrug zu gehen, beispielsweise ja in heutigen Zeiten Online-Betrug oder Drogen zu verkaufen oder
Geld was zu waschen. Auch
immer. Genau, alle möglichen Dinge. Also deswegen erstmal eine sehr recht breite Definition. Und unter diese Definition fallen unterschiedliche Dinge. Also Sie hatten jetzt auch eben schon Mafia angesprochen, was ja eine sehr spezifische Form von organisierter Kriminalität ist. Also wo es ja auch auf diese anderen Typen, also beispielsweise dieser B-Typus, also unter Anwendung von Gewalt oder anderer zur Einschüchterung geeigneter Mittel und eben dieser Typus C unter Einflussnahme auf Politik, Medien, öffentliche Verwaltung, Justiz und Wirtschaft zusammenwirken. Und da assoziiert man ja möglicherweise klassische mafiöse Strukturen, beispielsweise in Italien, wie die 'Ndrangheta oder die Camorra, also unterschiedliche.
Wie die auch den Staat praktisch unterwandern und Einfluss nehmen auf Ministerien, auf die Polizei und so weiter.
Genau, das assoziiert man ja sehr viel verstärkter damit, also tatsächlich auch diese politische Einflussnahme. Und das sind vielleicht, so Unterscheidungskriterien, also geht es eher um dieses Netzwerkartige, um in einem kleineren oder größeren Netzwerk, das heißt entweder mit drei oder mit mehr Personen, systematisch durch Betrug, Geldwäsche, einfach Geld zu machen, jetzt vereinfacht gesagt, oder geht es tatsächlich darum, als Organisationsform eine Organisation aufzubauen und klar auch monetär, aber auch in anderen Formen Einfluss und Machtstreben zu entwickeln. Also das sind vielleicht so diese zwei Typen, zwischen denen man differenzieren kann. Also eher lose Netzwerke oder klar hierarchisch organisierte Strukturen und Organisationstypen.
Ich vermute mal, dass es bei allen drei, aber das ist eine Vermutung von mir, egal ob es OK ist, also organisierte Kriminalität, um bestimmte Formen von Clan-Kriminalität oder bei Mafia, im Endeffekt immer irgendwie auch um Geld geht. Es geht immer darum, auch möglichst viel Geld irgendwo zu verdienen oder abzugreifen, wie man so schön sagt. Aber ich könnte mir auch vorstellen, was Sie gerade gesagt haben, dass das viele so im Kopf haben, dass es bei der Mafia speziell auch noch um politische, gesellschaftliche Einflussnahme geht, um das Unterwandern des Staates, aber wahrscheinlich auch mit dem Hintergedanken, auch darüber Geld zu machen, auf gut Deutsch, oder?
Genau, also Geld ist ja was sehr Entscheidendes, aber letztendlich mit Geld, also es ist ja auch nie ganz zu trennen zwischen Geld und Macht, aber letztendlich geht es bei diesen echten kriminellen Organisationen, also Mafiösen, auch um eben verstärkt um Macht im Sinne auch von politischer Einflussnahme, auch von Statusverleihung, also dass man auch hierarchische Systeme innerhalb dieser Organisation hat und auch Aufgaben, die eigentlich der Staat hat, wie beispielsweise rechtsstaatliche Rechtsstaatlichkeit, also im Sinne von Konfliktlösung, Konfliktschlichtung, Urteils sprechen und genau, also die Übernahme eigentlich staatlicher Funktionen sozusagen.
Ja. Nun haben Sie schon am Anfang von einem manchmal etwas diffusen Bild gesprochen. Teilen Sie die Einschätzung, dass die Medien möglicherweise auch durch ihre Berichterstattung einen gewissen Einfluss darauf ausüben? Medien neigen ja grundsätzlich dazu, etwas schlichter zu argumentieren oder auch zu formulieren, etwas zuzuspitzen, eine Überschrift auch mal etwas forscher zu formulieren, beeinflusst das möglicherweise auch unser aller Wahrnehmung über Clans und auch über Clan-Kriminalität?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist, denke ich mal, auch der entscheidende Punkt, dass es, dass dieser Begriff Clan-Kriminalität letztendlich eine zentrale Funktion hat, und das ist Komplexitätsreduktion. Also man hat irgendein diffuses Bild, ah ja, es geht um Clans und irgendwie geht es um Kriminalität, also irgendwas, was man für gemeinhin nicht besonders gut befindet. Aber letztendlich, was ist ein Clan genau? Und da kommt wieder diese Assoziation, die wir am Anfang hatten. Irgendwie sind es größere, irgendwie ethnisierte Kollektive, irgendwie geht es um Migration und irgendwie wird dieser Komplex von Migration und Kriminalität damit transportiert. Aber genau, man hat auch diese Assoziation von organisierter Kriminalität, die damit in Verbindung steht, von Großfamilie. Aber inwieweit geht es jetzt ausschließlich um organisierte Kriminalität, wenn man von Clan-Kriminalität spricht? Und inwieweit spielt eben der Clan bei Kriminalität eine Rolle? Also geht es dabei um einen gesamten Clan, der Straftaten zusammen begeht, dann stellt sich wiederum die Frage, wie groß ist eigentlich ein Clan? Also was ja je nach Definition mehrere tausend Menschen sein können. Oder begehen einige Personen aus diesem Clan heraus Kriminalität? Und welche Rolle spielt dann der Clan? Also geht es einfach nur darum, dass es bestimmte Familienangehörige sind? Oder begehen diese Familienangehörige im Interesse dieser Clan, als Clan bezeichneten Gruppe, diese Straftaten? Das ist alles relativ unklar. Und deswegen entstehen da vielleicht irgendwelche Vorstellungen von riesigen Gruppen, die aus deren Interesse heraus oder die gemeinschaftlich Kriminalität begehen, eben mit der Assoziation, dass es oftmals organisierte Kriminalität ist.
Jetzt will ich mal eine Art Gegenposition einnehmen und mal so ein bisschen Volkes Stimme vielleicht versuchen wiederzuspiegeln, die möglicherweise sagt, ach wissen Sie, Herr Struck, wenn das jetzt 200 Leute sind, ein Clan, oder von mir aus 780 oder 235, das ist mir egal, wenn da 30 Straftaten aus dieser Gruppe 30 Menschen Straftaten heraus begehen, dann kann es mir doch egal sein, ob die anderen vielleicht ein rechtschaffenes Leben führen. Fest steht, dass aus dieser einen großen Gruppe offensichtlich gezielt von einer gar nicht so kleinen Zahl, sagen wir mal 30, Straftaten begangen werden. Und da müssen wir hart zuschlagen. Was sagen Sie jetzt?
Ja, grundsätzlich sage ich erstmal, wenn jemand eine Straftat begeht, dann, wir hatten eben schon mal auch kurz das Thema Rechtsstaatlichkeit, dann ist es einfach so, dass diese Straftaten dann verfolgt werden und dann entsprechend auch abgeurteilt werden. Und das ist im Prinzip der Lauf der Rechtsstaatlichkeit. Genau, das ist nämlich, ja, stecken vielleicht in dieser Aussage, die Sie angesprochen haben, ja, mehrere Dinge. Also zum Beispiel eben diese Rolle, die ein Clan haben kann, die vielleicht dann auch immer implizit angenommen wird und die ich auch gerade schon angesprochen hatte, dass vielleicht Straftaten im Interesse eines Clans begangen werden. Also dass ein Clan, was auch immer das ist, also angenommen, man hat diese Definition im Sinne einer Großfamilie, bestimmte Solidaritätsstrukturen hat, einfach in dem Sinne, dass man natürlich solidarischer ist mit den Personen, denen man familiär nahesteht, und in dem Sinne hat man dann ein Netzwerk, wo man einen geschützteren Raum hat. Das ist natürlich so, und das ist bei allen Netzwerken so, aus denen man heraus Kriminalität begehen könnte. Also dass man bestimmte Solidargemeinschaften hat, also sei es jetzt im Sinne vom familiären Kontext oder sei es jetzt in anderen Bereichen, also sei es jetzt als Hooligan-Gruppe im Fußball oder als jugendkulturelle Gruppe, die gemeinschaftlich Sachbeschädigungen begeht, oder als rechtsextremistische Gruppe. Also irgendwo hat man so ein Solidaritätsgefüge. Und da ist die Frage, inwieweit kann, muss, darf man das einem Clan unterstellen? Und das ist erstmal eine kriminologische Frage, inwieweit gibt es das überhaupt? Und in dem Sinne ist es medial vielleicht oft unterstellt, dass ein Clan eben so eine homogene Gruppe ist. Aber die Frage ist, gibt es diese wirklich homogenen, sehr strikt hierarchisch, patriarchal geprägten Gruppen in dem Sinne überhaupt, wie sie medial transportiert werden.
Ich will nochmal weiter Volkesstimme vorantreiben und sagen, naja, sorgen die Clans, die man in Deutschland so kennt, der Name ist ja durchaus geläufig und tritt oft auch in den Medien auf, die Remos aus Berlin beispielsweise, die ja nun gerade auch demonstrieren, dass sie sich außerhalb unseres Staates manchmal fühlen und die Dinge untereinander regeln wollen, ihre eigene rechtsstaatliche, innerfamiliäre Ordnung haben und wo auch massive Straftaten begangen worden sind. Zumindest kann man da einiges gerichtsfest nachlesen, die also geradezu dafür sorgen, dass sie tatsächlich innerhalb ihres Clans, ihrer Familie von mir aus auch, bleiben und der Rest ist ihnen relativ egal. Daraus speist sich ja geradezu auch die Meinung, dass das der wehrhafte Rechtsstaat nicht mit sich machen lassen kann, oder?
Ja, genau. Und das aus bestimmten Gefügen heraus, eben das, was ich auch schon gerade versucht habe zu schildern, eben so eine Solidargemeinschaft, die macht es einem natürlich auch im Kontext von Rechtsstaatlichkeit, im Kontext von Strafverfolgung schwer, bestimmte Straftaten zu verfolgen, eben weil man im Kontext von Aussagen bei bestimmten Straftaten es innerhalb der Strafverfolgung schwieriger hat. Jetzt ist immer die Frage, von welcher Straftat sprechen wir jetzt? Also Sie hatten gerade Familie Remo angesprochen, die ja vor allem medial mit dem Diebstahl der Diamanten im grünen Gewölbe in Dresden in Verbindung gebracht wird. Also was ja im Prinzip so ein schweres Delikt, ein schweres Diebstahlsdelikt war in dem Kontext. Da ist aber auch immer die Frage, wovon spricht man von anderen Straftaten, die eine Person aus dieser Familie begehen kann? Also einfach beispielsweise eine Person geht in den Supermarkt und klaut dort irgendwas im 10-Euro-Bereich. Also ist das schon Clankriminalität? Beispielsweise, weil die Person sich geschützt fühlt, weil möglicherweise sie einen Namen hat, der schon medial bekannt wird, der möglicherweise für Einschüchterung sorgt oder aus anderen Gründen. Also ab wann bezeichnet man eine bestimmte Straftat als Clankriminalität oder eben nicht? Das, was Sie sonst noch angesprochen haben, also dass es bestimmte Netzwerke gibt, auch im familiären Bereich, die auch im Bereich organisierter Kriminalität agieren, das ist so. Also im Prinzip gibt es da auch im internationalen Kontext, ob man dieses Phänomen als Crime Families oder im Fall organisierter Kriminalität als Organized Crime Families bezeichnet. Also das kann man durchaus tun, eben weil auch dieses Phänomen, dass Kriminalität in der Familie weitergegeben wird, also jetzt nicht genetisch, sondern eben durch Sozialisation, durch Vorleben am Modell, also dass man in bestimmte Strukturen reingeboren wird, das ist so. Also das kann man in großen Metastudien nachlesen, dass dass Kinder von kriminellen Eltern sozusagen zweieinhalb Mal so kriminell werden, als wären die Eltern nicht kriminell.
Das heißt, da wird das dann schon innerhalb der Familie, wie Sie schon sagen, mit Rollenvorstellungen und mit Bildern und da tritt der Sohn dann praktisch in die Fußstapfen des Vaters und so weiter. So stellt man sich das ja zumindest vor. Sie haben auch schon anfangs gesagt, dass es ja häufig um Familien geht, die beispielsweise in unserer Berichterstattung aus dem ehemaligen Südosten oder aus dem Südosten der Türkei stammten oder aus dem Libanon möglicherweise. Da gibt es ja auch einschlägige Berichte in deutschen Medien. Andersrum gefragt, glauben Sie denn, dass die Behörden anders vorgehen würden in dem Fall, wenn sich eine Großfamilie mit den Namen Schneider, Müller oder Meyer auffällig würden?
Man kann ja einfach beobachten, wie mit diesem Phänomen umgegangen wird. Also beispielsweise in Nordrhein-Westfalen gibt es ja Lagebilder zu Clankriminalität und in der tatsächlichen Praxis beobachtet man, also Polizei beobachtet über Jahre, dass es bestimmte kriminalitätsbelastete Familien gibt, die einen einschlägigen Namen haben. Und dementsprechend wurde auf Basis dessen dieses Lagebild ins Leben gerufen. Und dieses Lagebild funktioniert de facto darüber, dass man alle Straftaten von entsprechenden Familienmitgliedern mit einem bestimmten Nachnamen innerhalb dieses Lagebildes erhebt.
Was ist falsch daran? Zumindest klingt das bei Ihnen so ein bisschen durch, dass Sie Zweifel an diesem Vorgehen haben. Vielleicht interpretiere ich Ihre Aussage aber auch falsch. Aber da würde ich auch wieder sagen, was ist falsch daran? Denn man darf ja wahrscheinlich nicht Ursache und Wirkung verwechseln. Das ist ja erst dazu gekommen, so nehme ich es zumindest wahr, dass es bestimmte Auffälligkeiten gab. Und dann hat sich die Polizei, dann haben sich die Behörden dazu entschlossen, ein entsprechendes Lagebild zu machen. Das war ja nicht andersrum. Wir machen erstmal ein Lagebild und hoffen drauf, dass dann Straftaten begangen werden, sondern andersrum ergibt sich ja ein Schuh, oder?
Also ich mache jetzt mal ein Beispiel, wenn man beispielsweise von Jugendkriminalität spricht und man macht ein Lagebild zu Jugendkriminalität, dann erfasst man alle Straftaten, die alle Jugendlichen begehen. Also und dann Jugendliche ist relativ einfach zu definieren, beziehungsweise man setzt eine Grenze von einer gewissen Altersspanne. Und bei Clan-Kriminalität macht es das Ganze schwieriger. Das heißt, man braucht erstmal eine bestimmte Definition von Clan, um alle Straftaten einer Person, die einem Clan angehört, zu erfassen. Und das ist relativ problematisch, meinten Sie ja gerade, oder haben zumindest mich gefragt, was ich daran problematisch finde. In Deutschland gibt es seit 2021 von den Polizeien eine Definition, die Clan definiert, und die ist in dem Sinne, werden da keine bestimmten Ethnien oder so genannt. Ich könnte die auch gleich mal vorlesen. Aber die Frage ist dann, also wie man das in so einem Lagebild macht, wenn man dann nur bestimmte Clans und bestimmte Straftaten eben von ganz bestimmten Familien nur erfasst, dann ist das problematisch.
Aber ich will es noch weiter auf die Spitze treiben. Wenn die Münstersche Polizei in ihrer Jahresbilanz feststellt, dass eine Familie Struck aus Münster 138 Straftaten begangen hat, dann würde sich wahrscheinlich jeder Polizeipräsident in Münster fragen, Moment mal, ich glaube, diese Familie Struck müssen wir uns mal ein bisschen genauer angucken. Von 7.355 Straftaten, 138 zu einer Familie, vielleicht schauen wir uns das mal genauer an. Halten Sie das für nachvollziehbar?
Ja, zumindest werden ja am Anfang, also in so einem Lagebild, ich bleibe jetzt mal bei diesem Lagebild, werden bestimmte Namen formuliert, die in dieses Lagebild fallen. Aber letztendlich ist die Begründung, dass die für relevant erklärt werden. Also im Prinzip steckt da keine große Begründung hinter. Das heißt, man sagt einfach, diese Namen sind relevant und deswegen werden die jetzt hier gesondert erfasst.
Aber sie sind ja relevant, weil sie auffällig geworden sind, nicht weil sie irgendwie Fahrrad gefahren sind, sondern weil es so und so viele Diebstähle gab. Oder?
Aber es sind ja keine Personen, die auffällig geworden sind, sondern...
Doch, ich habe ja gerade gesagt, wenn tatsächlich die Polizei feststellt, dass von 7.355 Straftaten 138 auf das Konto einer Familie Struck aus Münster geht, ich kann auch übrigens meinen eigenen Namen nehmen, ich will Ihnen ja nicht zu nahe treten, einer Familie Robers zuzuordnen ist, dann fände ich es erstmal nachvollziehbar, wenn man sich diese Familie vielleicht mal etwas genauer anguckt.
Okay, in dem Bereich geht es ja nicht nur um die Familie Struck aus Münster, sondern in dem Fall die gesamte Familie Struck in Nordrhein-Westfalen. Und dann können möglicherweise noch Straftaten von meinen Eltern da reinfallen, aber auch Straftaten von irgendjemand anderes mit diesem Namen, der, ich weiß nicht, wie verbreitet dieser Name ist, aber aus einer potenziell sehr großen Gruppe relevant sein. Und dann werden in diesem Lagebild ja beispielsweise Verkehrsstraftaten mit Betrugsstraftaten, eben auch organisierte Kriminalität mit Alltagskriminalität, mit Ordnungswidrigkeiten verglichen, was in dem Sinne problematisch ist, erstmal, weil man durch diesen namensbasierten Ansatz ja komplette Familien unter einen Generalverdacht stellt, als auch rein analytisch problematisch, weil man ganz unterschiedliche Phänomene hat, die man miteinander vergleicht, einfach auf Basis eines angenommenen Zusammenhangs.
Ich kann Ihren Punkt nachvollziehen, Herr Struck, wenn Sie sagen, dass es sich um höchst unterschiedliche Delikte handelt. Ob ich eine schwere Körperverletzung begehe oder einmal 55 statt 50 Stundenkilometer fahre, ist natürlich ein Unterschied. Aber Fakt ist ja, dass dieser Erfassung eine Straftat oder eine Ordnungswidrigkeit zugrunde legt. Also irgendwas hat sich dann der oder diejenige aus dieser Familie tatsächlich zu Schulden kommen lassen. Das ist ja nicht aus dem Nichts heraus registriert worden, oder?
Nee, das habe ich ja auch nie behauptet. Die Frage ist, inwieweit es sinnvoll ist, eine Straftat, die wie auch immer zustande gekommen ist, in so einem Lagebild zu erfassen. Und da sind wir wieder am Anfangspunkt, was ist eigentlich Clankriminalität und was will man eigentlich mit diesem Begriff erfassen? Also geht es um die implizite Annahme, dass ein Clan wie auch immer Einfluss auf ein bestimmtes Delikt hatte, und das ist eben bei so einem Beispiel von Verkehrsdelikten ja fragwürdig bis merkwürdig. Bei dem Szenario, was ich eben geschildert habe, bei Diebstahlsdelikten im Supermarkt, das ist teilweise auch merkwürdig. Das heißt, es ist nicht besonders sinnvoll, wenn man dieses Phänomen Clankriminalität nicht genau definiert, um zu schauen, was will man damit eigentlich erheben. Also will man eigentlich organisierte Kriminalität erfassen, also ja eben in dieser Form, wie es eben definiert wurde, oder will man ganz unterschiedliche Phänomene zusammengetragen haben in einem Lagebild und es geht eigentlich um die Population dahinter, von der man annimmt, dass sie irgendwie miteinander zusammenhängen.
Ich kann es ja nur vermuten, weil ich da kein Experte bin. Aber ich vermute, dass man vor allem verstehen will, wie die Strukturen innerhalb dieser Familie funktionieren. Wo sind welche Verwandtschaftsverhältnisse? Wie nimmt man auch vielleicht untereinander Einfluss? Wie hat man vielleicht diesen berühmten Raubeszug im grünen Gewölbe, von dem Sie anfangs sprachen? Wer hat da mit wem agiert? Wer hat auf wen Einfluss genommen? Wie waren die Beziehungen untereinander? Denn natürlich können auch Großfamilien mit den vielen Namen und den vielen Bundesländern zur Verschleierung möglicherweise von Straftaten dienen. Das könnte ja auch mal andersrum ganz gezielt genutzt werden, diese Vielzahl an Namen und Beziehungen und so weiter, dass man das ganz bewusst nutzt, um bestimmte Dinge einfach zu vernebeln.
Genau, da würde ich auch gar nicht widersprechen, aber das ist letztendlich eine Kann-Option und die kann auch bei dem Beispiel, was Sie eben gebracht haben, bei Personen mit einem ganz anderen Nachnamen, eben bei Robers und Struck, auch auftreten. Und das heißt, es sind letztendlich Annahmen, die man natürlich im Zuge von Ermittlungen, und gerade Ermittlungen im Bereich organisierter Kriminalität ziehen sich über Jahre möglicherweise und füllen viele Aktenordner, aber das muss man erstmal rekonstruieren, also wie diese Netzwerke aufgebaut sind. Und deswegen geht es auch erstmal darum zu ermitteln, also erstmal festzulegen, wann bezeichnet man eine bestimmte Straftat als Clankriminalität, also inwieweit muss ein Clan, also inwieweit müssen Familienstrukturen Einfluss haben oder eben nicht. Und dann kann man letztendlich auch beurteilen, diese Straftat kann man als Clankriminalität bezeichnen, weil genauso gut gibt es auch etliche andere Straftaten von Personen mit einem in diesem Sinne einschlägigen Namen, die von der jeweiligen Familie, also von Vater, Mutter oder von Cousin, Schwester und so weiter auch verurteilt werden und gesagt wird, du schadest eher unserem Namen, du schadest dem Ruf unserer Familie. Das heißt, es gibt alle möglichen Szenarien. Also es gibt das Szenario, wo es innerhalb einer Familie Netzwerke im Sinne von organisierter Netzwerke gibt, das, was ich eben unter diesem Phänomen als Organized Crime Family bezeichnet habe. Genauso gut gibt es Einzeltäter innerhalb einer Familie, die ja beispielsweise im Supermarkt irgendwas im 10-Euro-Bereich klauen als situative Einzeltat, oder dass es auch kriminelle Netzwerke gibt mit Personen mit einem entsprechenden Namen, die auch vom Netzwerktypus auch über einen längeren Zeitraum Betrugsdelikte begehen, aber die Familie weiß nichts davon, oder wenn sie es wüsste, verurteilt sie das und sie sind in ganz andere Netzwerke involviert, haben aber trotzdem einen entsprechenden Namen. Und die Frage ist jetzt, welcher dieser unterschiedlichen Typen von Delikten will man als Clankriminalität bezeichnen und welchen eben nicht?
Ganz bekannt in dem Zusammenhang ist ja die Strategie erstruckt, die hier der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul fährt. Er hat sich ja den Kampf gegen die Clankriminalität geradezu auf die Fahnen geschrieben. Und es ist ja häufig auch darüber berichtet worden, über seine Politik der sogenannten kleinen Nadelstiche. Aus Ihrer Sicht heraus, was Sie so wahrnehmen, wissen, lesen, hören, vielleicht auch schon mal analysiert haben, ist diese Politik nur Show, wie das ja oft von der Opposition vorgebracht wird, oder ist sie erfolgreich?
Ja, also diese Taktik der 1000 Nadelstiche, damit hat man ja auch wieder bestimmte Bilder im Kopf und weiß letztendlich auch nicht mehr genau, was meint es eigentlich. Und vielleicht kann man das auch so ein bisschen unterteilen, einerseits in Repression und Prävention. Aber ja, vor allem ist mit dieser Strategie der 1000 Nadelstiche ja Repression gemeint, im Sinne von Strafverfolgung, Gefahrenabwehr. Und vor allem ist mit dieser Strategie gemeint, dass es sehr viele anlasslose Verbundkontrollen gibt. Und in dem Sinne, also was auch eine klassische kriminologische Erkenntnis ist, dass wenn man irgendwo verstärkt schaut und guckt und kontrolliert, dann findet man auch bestimmte Delikte. Und
da würde wahrscheinlich auch Volkes Stimme sagen, ja gut, dann ist das eben so, dann findet man eben bestimmte Delikte, das ist auch gut so.
Genau, im Prinzip ist es so, wenn Polizei kontrolliert, kann sie auch was finden. Und wenn Volkes Stimme das sagt, ist ja auch sinnvoll, weil so ist auch der Lauf der Strafverfolgung. Die Frage ist nur, wenn man das auch wiederum genauso wie beim Lagebild selektiv macht bei bestimmten Gruppen, das heißt in bestimmten, wir hatten es beim Lagebild, bei bestimmten Personen mit einem einschlägigen Nachnamen, und genauso ist es bei diesen anlasslosen Verbundkontrollen im Kontext dieser Strategie der 1000 Nadelstiche. Wenn man in bestimmten Stadtteilen immer ganz bestimmte Straßenzüge und eben bestimmte Etablissements, also assoziiert damit sind ja kleine Bars, kleine Restaurants, Kioske, eben Shisha-Bars, wenn man die fortwährend kontrolliert, dann findet man auch immer wieder was. Und vor allem mit diesen anlasslosen Verbundkontrollen ist sehr eng verbunden der sogenannte administrative Ansatz, also was letztendlich auch so ein behördliches, etabliertes Vorgehen ist gegen Gruppierungen, die der organisierten Kriminalität vor allem zugerechnet werden. Was jetzt hier auch wieder der Fall ist, inwieweit entspricht Clankriminalität der organisierten Kriminalität oder nutzt man einfach ein Vorgehen, das man für exklusiv für organisierte Kriminalität hat, gegen ja, Gruppen, die vielleicht mitunter auch kriminell sind, aber nicht in dem Maße. Und bei diesem administrativen Ansatz läuft es so, dass ja man diese recht hohen strafprozessualen Schwellen umgeht, also von der Strafprozessordnung, dass man erstmal ja beispielsweise für eine Durchsuchung erstmal einen bestimmten Anfangsverdacht haben muss, um die auch durchzuführen. Stattdessen wird mit bestimmten Ämtern, also mit Ordnungsamt, mit Veterinäramt, mit Gesundheitsamt, also je nach Etablissement da reingegangen, um letztendlich auf Basis dieser geringeren Schwellen zu schauen, ja, gibt's da was, womit wir einen Anfangsverdacht kreieren könnten. Das heißt, es wird formal, die anderen Ämter um Amtshilfe gebeten, um diese eigentlich recht hohen strafprozessualen Schwellen zu umgehen, womit wir auch wieder beim Anfangsthema dieser Rechtsstaatlichkeit sind, die da auch so ein Stück weit umgangen wird.
Aber Herbert Reul, der Innenminister, argumentiert ja nicht selten damit, ja, wir wissen, dass wir häufig damit nur kleine Fische haben und wir wissen, dass wir damit auch nur Kleinkriminalität möglicherweise aufdecken, aber dafür lohnt es sich ebenso. Außerdem wollen wir insgesamt zeigen, dass wir immer aufpassen, dass wir sehr genau im Blick haben, wer wann was macht und dass wir damit auch Unruhe in der Szene stiften. Ist das ein berechtigter Ansatz aus Ihrer Warte heraus?
Also in dem Kontext, wir haben ja auch im Zuge der Forschung mehrere Interviews geführt und das ist auch so ein sehr kontroverses Thema. Also Sie hatten ja gerade schon diese Symbolwirkung angesprochen, also einerseits von der Verhältnismäßigkeit dieses sehr ressourcenaufwendigen Ansatzes her, aber auf der anderen Seite lässt sich dieser Ansatz ja sehr gut medial inszenieren, wenn ja ein Großaufgebot von Polizei und noch anderen Ämtern in bestimmten Straßenzügen erscheint, denkt man, oh ja, da wird vielleicht etwas gemacht. Andererseits ja, bringt es Unruhe in die Szene, wobei man auch nicht weiß, um was für eine Szene geht es. Also geht es jetzt auch um organisierte Kriminalität? Oder erzeugt es mitunter dann auch Misstrauen in einer migrantischen Community? Also dass fortwährend sie selektiv kontrolliert wird. Das heißt, ist in dem Sinne auch problematisch, weil es so ein zweischneidiges Schwert ist. Also bei bestimmten Personen, die würden sagen, also sie haben ja eben auch schon öfters gesagt, Volkes Stimme, da wird was gemacht, das ist gut, das hat ja auch von mir aus symbolische Wirkung, die Polizei tut etwas. Auf der anderen Seite kann man sagen, diese Einsätze sind nicht besonders effizient, nicht besonders verhältnismäßig in ihrem Aufwand und andererseits fördern sie auch sehr stark Misstrauen bei Personen, die nie in irgendwelche kriminellen Aktivitäten involviert waren, aber trotzdem ja unter Generalverdacht gestellt werden durch diese Kontrollen.
Bei Aufwand denkt man sicherlich manchmal, wenn man diese vielen Polizisten sieht, sicherlich auch daran, ob das gerechtfertigt ist. Aber das, gibt's das nicht ganz häufig so? Das fragt man sich auch wahrscheinlich bei Karnevalsumzügen. Mein Gott, wie viel Polizei da rumsteht. Das fragt man sich bei Fußballspielen beispielsweise. Ist das denn immer alles nötig? Aber da werden wahrscheinlich ganz viele Leute sagen, ja, ist halt die Aufgabe des Staates. Und wir können nicht immer vorher genau ausrechnen, was ist denn jetzt ein berechtigter Aufwand? Was ist ein vielleicht etwas übertriebener Aufwand? Das weiß man ja immer erst nachher auch, oder oft weiß man es erst nachher, ob es sich gelohnt hat oder nicht, oder?
Ja, jein. Also natürlich gibt es da auch gerade bei Polizei, die verfügt ja auch über noch exklusivere Informationen als jetzt Medien oder generell Bürgerinnen und Bürger. In dem Sinne gibt es da schon Wege, das besser zu beurteilen. Gleichwohl ist es auch so, bei organisierter Kriminalität ist es oft eine Form von Kriminalität, wo es um Ressourcen geht. Das heißt, wenn man viele Ressourcen in eine bestimmte aufwendet für Verfahren, für Ermittlungen, dann findet man in einem bestimmten Reich auch mehr. Und da sind wir wieder bei der Frage, ja, geht es um eine bestimmte, also geht es in dem Sinne auch hier auch um organisierte Kriminalität oder werden auch ganz viele andere Personen, auch Personen, die gar nicht kriminell sind oder Personen, die mal durch Alltagskriminalität aufgefallen sind, mit verhaftet sozusagen und durch diesen hohen Ressourcenaufwand auch sozusagen in entsprechende Verfahren hineingezogen. Und andererseits, bei organisierter Kriminalität denkt man oft auch eben an bestimmte, ja, an migrantische Gruppen. Also sei es, wir sprechen jetzt viel über Clankriminalität, genauso ist es bei italienischer organisierter Kriminalität oder beispielsweise tschetschenischen Gruppen.
Aber machen die Behörden dann tatsächlich einen Unterschied? Ich lese auch ganz viel über Razzien in der Rockerszene. Das sind ja fast alles oder sehr viele deutsche Staatsbürger. Da würde ich sagen, das ist mir doch egal, wenn die Polizei Erkenntnisse darüber hat, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht, dann können sie bei den Rockerfamilien Müller, Schulze und Meier von mir aus genauso reingucken wie in die Szene XY, wo man organisierte Kriminalität oder Clankriminalität vermutet. Also ich würde erstmal vom Gefühl her sagen, das muss die Polizei letztlich verantworten und auch gerichtsfest beweisen. Aber den kann man doch nicht ernsthaft unterstellen, dass sie da auch selektiv vorgeht im Sinne von, die gucken sich nur migrantische Gruppen an und sparen die deutschen Gruppen aus, oder doch?
Zumindest wirkt es, also gerade bei diesem Vorgehen gegen Clankriminalität so im Zuge dieser Strategie der 1000 Nadelstiche, dass es zunächst erstmal medial sehr stark inszeniert wird. Also Sie hatten ja schon Herbert Reul angesprochen, der sich genau dieses Thema auf die Fahnen geschrieben hat, während beispielsweise Rockerkriminalität in dem Maße gar nicht thematisiert wird. Eben und da weiß man letztendlich gar nicht, wie groß ist letztendlich das Problem, weil man das Problem nicht genau umreißen kann, weil man, wie gesagt, mit Clankriminalität sehr unterschiedliche Dinge umreißt und deswegen hat man so einen sehr diffusen Komplex, der natürlich sich durch seine Emotionalisierbarkeit sehr gut medial vermarkten lässt und deswegen, Sie hatten ja auch schon öfters hier Volkes Stimme thematisiert, das wird natürlich in der Bevölkerung auch mit Sorge gesehen, dadurch entsteht ja Kriminalitätsfurcht und man freut sich, dass Polizei etwas macht, dass etwas getan wird. Letztendlich kann man gar nicht sagen, wie groß ein bestimmtes Problem ist, also ob es jetzt organisierte Kriminalität ist, weil man es in dem Sinne nicht operationalisieren kann. Das ist ein entscheidendes Problem einfach, weil man nicht sieht, wie groß ein entsprechendes
Problem. Ich will das mit Volkes Stimme auch gar nicht überstrapazieren, aber wahrscheinlich würden viele Bürger dann auch sagen, ob das jetzt organisierte Kriminalität ist, Rockerkriminalität, Clankriminalität, Fußballkriminalität, ist mir eigentlich relativ egal. Hauptsache, sie kriegen die Leute, sie haben es alle mal verdient, wenn es sich um Straftaten handelt. Das muss man sich natürlich immer wieder vor Augen halten. Jetzt gibt es, auf den Punkt will ich noch hinaus, Herr Struck, auch ein Lagebild zur Clankriminalität in NRW beispielsweise. Da will ich mal ein, zwei Zahlen bieten. 2019 wurden daraufhin 6.140 Straftaten registriert. Wie gesagt, unter dem Lagebild Clankriminalität, das muss man also vorher irgendwie definiert haben, die Zahl ist bis 2023 auf 7.000 angestiegen. Rund ein Drittel der Tatverdächtigen von Clankriminalität sind unter 21 Jahre alt. Und 30% dieser Straftaten sind sogenannte Rohheitsdelikte, zum Beispiel Körperverletzung oder auch Straftaten gegen die persönliche Freiheit. Sind das denn Daten, wo Sie sagen, naja, auch da wäre ich mir jetzt nicht so sicher, ob das alles so richtig definiert ist? Kann man so sehen, kann man so sehen? Oder haben Sie den Eindruck, dass dieses Lagebild Clankriminalität auch einer wissenschaftlichen Expertise, einer wissenschaftlichen Begutachtung standhalten würde?
Also, wir hatten das Lagebild ja auch eben schon einmal kurz angesprochen. Insbesondere basiert es ja auf der Definition von Clankriminalität. Die kann ich jetzt auch nochmal vorlesen.
Ja, bitte.
Die ist zweigeteilt. Also erstmal, was ein Clan ist. Ein Clan ist eine informelle soziale Organisation, die durch ein gemeinsames Abstammungsverständnis ihrer Angehörigen bestimmt ist. Sie zeichnet sich insbesondere durch eine hierarchische Struktur, ein ausgeprägtes Zugehörigkeitsgefühl und ein gemeinsames Normen- und Werteverständnis aus. Clankriminalität umfasst das delinquente Verhalten von Clanangehörigen. Die Clanzugehörigkeit stellt dabei eine verbindende, die Tatbegehung fördernde oder die Aufklärung der Tat hindernde Komponente dar, wobei die eigenen Normen und Werte über die in Deutschland geltende Rechtsordnung gestellt werden können. Die Taten müssen im Einzelnen oder in ihrer Gesamtheit für das Phänomen von Bedeutung sein.
Können Sie da mitgehen und sagen, ja, das klingt für mich nachvollziehbar, da sind auch Grenzen gesetzt nach rechts und links, zur organisierten Kriminalität, zu anderen Formen, zur Rockerkriminalität oder zur Mafia?
Also man kann, wie das bei Definitionen so ist, kann man erstmal sagen, ja, eine Definition ist erstmal so gesetzt und dann können da verschiedene Sachen reinfallen oder eben nicht. Also wie so ein Trichter und zieht man den sehr breit oder nicht. Und genau, wir hatten ja eben schon im Laufe des Gesprächs angesprochen, ja, bei Clankriminalität oder Clans, de facto wird es immer auf irgendwie ethnisierte Gruppen angewendet. Und wir sehen hier in der Definition, davon ist überhaupt nicht die Rede. Das heißt, potenziell fallen auch die von Ihnen thematisierten Müller, Meier, Schulze,
Struck oder Robert,
fallen da alle rein. Genau, was aber letztendlich in dem Lagebild in NRW oder sonst wo nicht gemacht wird. Das heißt, das ist schon mal ein Problem, wenn man eine Definition hat, wo sehr viele Dinge reinfallen und in der tatsächlichen Anwendung der Definition wendet man diese Definition nur auf einige Gruppen an. Das ist schon mal recht problematisch, wenn man eigentlich ein Phänomen umreißen will. Und eben hier mit der Definition, ein Clan ist eine informelle soziale Organisation und da spielt das Abstammungsverständnis und eben nicht das Abstammungsverhältnis eine Rolle. Das heißt, etwas sehr Subjektives wie das Verständnis, muss man erstmal wissen, wie versteht die jeweilige Person sich und ihre Abstammung. Und dann ja, wird noch die hierarchische Struktur, ein ausgeprägtes Zugehörigkeitsgefühl angesprochen und Normen- und Werteverständnis, das ist auch wieder was auf sehr viele unterschiedliche Gruppen zutreffen kann. Also Sie hatten ja auch eben schon Fußballfans, mögliche Hooligan-Gruppen oder ja rechtsextremistische Gruppen. Also auf all solche Gruppen ist potenziell diese Definition anwendbar und diese Gruppen wären dann als Clan zu definieren. Das heißt, diese Definition ist sehr offen und letztendlich die Definition Clankriminalität umfasst ja nur, Clankriminalität umfasst alle delinquente Verhaltensweisen von Clanangehörigen, was letztendlich genau das ist, was ich eben problematisiert habe, dass da alles reinfällt. Organisierte Kriminalität, sonstige Bagatelldelikte, alles Mögliche. Also alles wird in einen Topf geworfen und letztendlich wird diese Definition nur selektiv angewendet. Also das ist schon mal problematisch an der Definition, dass sie viel zu breit ist für ein Phänomen, was man enger definieren müsste in der Form, ja, wie es beispielsweise in dem Lagebild erhoben wird.
Genau. Und dieses Lagebild, was ich gerade geschildert habe oder ein paar Zahlen daraus zitiert habe, haben Sie denn den Eindruck, dass sich da die Kriminologen, die Experten bei den Polizeien oder wie auch immer große Mühe geben, das wirklich so zu fassen, dass man auch damit operativ arbeiten kann? Denn ich meine, es müsste ja auch in deren Interesse sein, nicht alles in einen Topf zu schmeißen, nicht alles durcheinander zu bringen. Denn dann ist ja auch denjenigen, die das Lagebild entwickelt haben, irgendwann klar, Mensch, wir kommen ja völlig durcheinander, das ist ja völlig diffus. Keiner weiß mehr, wovon er redet. Das kann ja nicht im Interesse sein.
Ja, es ist auch immer die Frage, wofür macht man ein Lagebild? Also dient es wirklich der eigenen Arbeit, der Fallarbeit, den Ermittlungen? Oder ist ein Lagebild auch dafür da, um Politik, um Bevölkerung zu zeigen, ja, wir machen etwas gegen ein in den Medien vielfach problematisiertes Phänomen, weil...
Gehen wir mal vom positiven Fall aus, dass man es auch macht, um die eigene Arbeit zu erleichtern. Das andere würde ja eine Unterstellung bedeuten, man macht es nur der Show wegen. Aber gehen wir mal davon aus, dass die Polizei es auch macht, um die eigene Arbeit effizienter zu gestalten. Oder ist das unwahrscheinlich, dass man es deswegen macht?
Ja, es ist bei solchen Statistiken, also das Lagebild ist letztendlich auch in dem Sinne vergleichbar mit anderen polizeilichen Hellfeldstatistiken. Also erstmal ist es in dem Sinne eine Hellfeldausgangsstatistik. Das heißt, die Polizei fügt diese Daten nach Beendigung der Ermittlungen, nach Übergabe an die Staatsanwaltschaft in die Statistik ein. Und letztendlich ist dann gar nicht klar, wie ist dieses Verfahren überhaupt ausgegangen. Ist es geendet mit einer Freiheitsstrafe oder mit einer Geldstrafe? Wurde es eingestellt aus Mangel an Beweisen oder wurde die Person freigesprochen? Das ist alles nicht klar. Mhm. Genauso spielt in solche Statistiken immer rein. Letztendlich ist es ein Arbeitsnachweis der Polizei. Und in dem Sinne, wenn die Zahlen in diese Statistiken ansteigen, könnte man eigentlich sagen, oh ja, es wird endlich was getan gegen Clankriminalität. Die Polizei hat so und so viele Verfahren ermittelt, so und so viele Personen wurden angezeigt, das ist gut. Oder man könnte sagen, das ist ein Problem, offensichtlich gibt es so und so viele Verfahren, offensichtlich steigen die Zahlen zu diesem Phänomen, offensichtlich handelt es sich um einen zunehmender, problematischer werdenden Phänomenkomplex. Also das sind unterschiedliche Lesarten, die man da dranlegen kann und man weiß letztendlich nicht, was richtig ist, weil eigentlich geht es gerade bei solchen Phänomenen wie, wenn man jetzt beispielsweise Kontrolldelikte hat, wie Betäubungsmittelkriminalität, wie Verkehrsdelikte, da kommt es einfach nur darauf an, man muss nur genug Ressourcen da dran setzen und dann steigen auch die Zahlen. Und letztendlich macht das die Aussagekraft von den Zahlen in den entsprechenden Lagebildern, lässt die Aussagekraft nicht besonders gültig erscheinen.
Das heißt, Sie würden auch die Zahlen, die ich hier eben zitiert habe, dass ein Drittel der Tatverdächtigen unter 21 Jahre alt ist und 30% der Straftaten Hoheitsdelikte sind, immer mit Vorsicht genießen wollen.
Genau, man weiß letztendlich nicht, liegt es daran, dass Polizei nur entsprechende Delikte kontrolliert hat. Also gerade bestimmt bei Verkehrsdelikten, bei Betäubungsmitteldelikten liegt es ja auch, korreliert das ja oder gibt Zusammenhänge mit einer bestimmten Altersstruktur, je nachdem, wo die Polizei kontrolliert, an welchen, wir hatten es eben schon, in welchen Stadtteilen, zu welchen Uhrzeiten bestimmte Kontrollen vorgenommen werden. Und dann guckt Polizei natürlich, wen kontrolliere ich? Kontrolliere ich eher die ältere Person oder die jüngere Person? Und dann gibt es natürlich auf Basis der Kontrollen auch Anzeigeeffekte.
Kann man denn überhaupt das Phänomen organisierte Kriminalität bzw. in diesem Fall Clankriminalität überhaupt verlässlich messen? Geht das dann überhaupt? Oder würden Sie auch als Wissenschaftler sagen, nein, also diese Methode muss erst noch erfunden werden, um wirklich das verlässlich hinzubekommen, dass ich mal Zahlen, Daten und Fakten habe, die auch diese Unschärfen, diese Diffusität, die Sie anfangs angesprochen haben, dass man das da rausbekommt aus diesen Statistiken. Geht das überhaupt?
Also vielleicht, um nochmal praktisch bei diesem Lagebild zu bleiben. Man macht es in dem Lagebild eben über Namen. Das heißt, man versucht, Clankriminalität über Namen messbar zu machen. Also die Namen stehen für den Clan. Aber da ist die Frage, inwieweit macht man damit das Phänomen messbar, also eine bestimmte Kriminalitätsform? Und dann gibt es ja bestimmt falsch positive Fälle, also Fälle, die in dem Lagebild aufkommen, obwohl man sie gar nicht drin haben will. Das heißt, Personen mit einem bestimmten Nachnamen, deren Tat aber letztendlich gar keine Bezüge zur Kriminalitätsform. Also in dem Fall,
der heißt dann zufällig auch Robers. Ich kenne den aber gar nicht. Der gehört auch gar nicht zu meinem engeren Familienkreis. Der hat gestern einen Snickers geklaut und plötzlich steht er unter Clankriminalität.
Genau, weil er den entsprechenden Namen hat. Das heißt, wenn Sie jetzt dieses Lagebild, also die Methode so designt haben, denken Sie, ja, vielleicht will ich den da eigentlich gar nicht drin haben, aber der ist jetzt drin, weil er den Namen hat. Und genauso gibt's ja falsch negative Fälle, also Personen, die nicht in dem Lagebild sind, weil sie nicht Robas heißen, haben aber tatsächlich mit Ihnen oder mit Ihrem Cousin dritten Grades seit 3 Jahren einen Shop aufgemacht, um Geld zu waschen. Und eigentlich möchten sie den da drin haben, weil das vom Delikt eher so in diesem OK-Bereich fällt. Und eigentlich würden sie den gerne mit diesem Phänomen in Verbindung bringen, können es aber nicht, weil sie das über den Namen haben. Das heißt, also um das nochmal zu Ende zu bringen, der Weg über die Namen ist kein guter Weg auf jeden Fall. Das heißt, entsprechend Ihrer Frage, was wären gute Wege? Und da, ich hatte ja am Anfang dieses Beispiel Jugendkriminalität. Man macht es auch quasi über die Gruppe. Das heißt, man definiert eine bestimmte Gruppe, Jugend, die ist so und so alt, und alle Delikte dieser Gruppe tauchen in dem Lagebild auf. Das ist bei Clankriminalität eben schwierig, weil man erstmal eine vernünftige Definition braucht, die eben nicht wie in der Definition, wie ich sie eben zitiert habe, alle Delikte einer bestimmten Gruppe umfasst, sondern ein bestimmtes Phänomen trennschärfer umreißt. Beispielsweise möchte man organisierte Kriminalität umfassen oder möchte man umfassen, dass Familienstrukturen welcher Art auch immer Einfluss auf die Tat hatten. Und das macht man dann nicht über statische Faktoren, sondern Faktoren, die sich im Zuge der Ermittlungen ergeben, also auf Basis der Modi operandi, also wie eine bestimmte Tat begangen wurde. Also hatten andere Familienmitglieder Einfluss in der Planung, über welchen Zeitraum erstreckte sich die Begehung der Tat, also beispielsweise, damit man auch sowas wie Affekttaten ausschließen kann. Aber genau das müsste man erstmal machen wollen.
Sie haben, Herr Struck, ja auch, wie am Anfang geschildert, an der Deutschen Hochschule für Polizei lange gearbeitet, haben deswegen auch sicherlich mit dem einen oder anderen Beamten von der Straße, mit operativen, tätigen Polizeibeamten gesprochen. Hatten Sie manchmal den Eindruck, dass da auch zwei Welten aufeinandertreffen, nämlich hier die akademische Diskussion, wie man was definiert, wie man was zuordnet, und da, so geht's wirklich in den Shisha-Bars in der Republik zu. Hier ist wirklich harte Familienkriminalität der Remos und wie sie alle heißen, mit Schwerstkriminalität, dass das auch manchmal so hart aufeinanderprallt, das Akademische und das, was wirklich passiert auf der Straße. Ist Ihnen das manchmal begegnet, auch als Kritik vielleicht?
Das ist mir auf jeden Fall begegnet. Wir haben viele kontroverse Gespräche geführt und gerade, wie ich auch schon am Anfang gesagt habe, dieser ganze Clan-Kriminalitätsdiskurs ist sehr polarisiert. Aber ich würde auch nicht sagen, dass es auch direkt von Polizei sieht das so, in der Wissenschaft wird es so gesehen und in der sozialen Arbeit wird es so gesehen. Also es gibt auch innerhalb der Polizei beispielsweise sehr kontroverse Positionen. Also beispielsweise könnte auch gesagt werden, ja, es ist einerseits gut, dass man etwas gegen bestimmte Phänomene macht. Also genau, unter Clankriminalität werden ja nicht nur Straftaten, sondern beispielsweise auch ein als aggressiv erlebtes Auftreten im öffentlichen Raum gefasst oder sogenannte Paralleljustiz, also außergerichtliche Streitbeilegung, also sehr viele unterschiedliche Phänomene. Und da wird gesagt, ja, mir ist das egal, unter welchem Namen das verhandelt wird, aber Hauptsache, es wird erstmal darüber diskutiert. Und es ist erstmal ein Bewusstsein und Sensibilität da. Aber ja, vielleicht haben Sie recht, dieser Begriff ist nicht so gut und nicht so trennscharf. Ja, und vielleicht ist es auch nicht so sinnvoll, das über die Namen zu machen. Also es gibt Unterschiede in der Art des Problembewusstseins, gerade wenn man länger darüber redet. Und genau, ich glaube, das ist das auch der entscheidende Punkt. Wenn man erstmal nur von Clankriminalität redet, dann gibt es gleich sehr kontroverse Positionen. Also in der öffentlichen Debatte schwankt ja so der Diskurs zwischen einer erheblichen Bedrohung für die öffentliche Sicherheit einerseits und andererseits zwischen rassistische Stigmatisierung und Generalverdacht. Aber wenn man tiefer in die einzelnen Debatten geht und in die einzelnen Phänomen- und Problemfelder, dann kann man da auch ein bisschen mehr anstatt von Schwarz und Weiß auch mal in die Grauschattierung und tatsächlich Phänomene auch genauer diskutieren.
Zum Abschluss noch die Frage, Herr Strucke. Es gibt ja unzweifelhaft, wir haben schon ein, zwei Beispiele auch hier aufgeführt, auch in Deutschland Familien, Clans, Großverbünde, große Gruppen, nennen wir sie jetzt gerne mal unterschiedlich, die tatsächlich für eine Vielzahl von Straftaten verantwortlich sind, die auch sich über Homogenität auszeichnen, Abschottungstendenzen haben, Paralleljustiz, Sie haben einige wichtige Standpunkte oder Charakteristika auch genannt. Was kann man denn in Sachen Prävention auch möglicherweise tun? Wir reden ja auch zum Teil über Kinder, die in diese Familien logischerweise reinwachsen. Es gibt ja auch Programme möglicherweise, die dabei helfen, aus diesen Familien auszusteigen. Gibt es dafür Beispiele und würden Sie das auch für gut befinden?
Ja, wir hatten ja eben schon kurz im Kontext von Herbert Reuels Strategie der 1000 Nadelstiche, hatte ich ja schon gesagt, dass man da zwischen Repression und Prävention differenzieren kann und dass sehr stark dieser Fokus auf Repression liegt. Und Prävention wird in dem Bereich ja sehr stark vernachlässigt, weil im Prinzip, was wir auch in unserer Forschung herausgefunden haben, wenn man von Clankriminalität spricht, also wenn man in die einzelnen Problem- und Phänomenbereiche reingeht, deswegen halte ich diesen Begriff ja auch für problematisch. Man weiß immer nicht genau, welche Person hat welches Delikt aus welchen Gründen begangen. Also geht es um organisierte Kriminalität, wo es eben so einen rationalen Zusammenschluss gibt, der über mehrere Jahre und wo man schwer reinkommt, oder geht es um Bagatelldelikte, geht es um sich situativ ereignende Gewaltdelikte, und da sind auch die unterschiedlichen Faktoren, wie diese Delikte zusammenkommen, sehr unterschiedlich. Und ähnlich wie in der Medizin wird auch in der Kriminologie zwischen Risikofaktoren differenziert, eben auf Mikro-, Meso- und Makroebene, also vom Individuum ausgehend, in welche Kontexte wird ein Individuum geboren, hat es bestimmte Probleme, beispielsweise beim Erlernen der Sprache in der Schule, in der Familie, also beispielsweise durch Gewalt erleben in Schule oder Familie, was letztendlich auch Risikofaktoren sind, später auffällig zu werden im Kontext von Gewaltdelikten, oder auf Makroebene sowas wie starke soziale Ungleichheit, oder auf Mesoebene soziale Ungleichheit, auch die sich auch in Stadtvierteln widerspiegelt, also starke Segregation, kein Zugang zu sozial adäquaten Freizeitmöglichkeiten, was letztendlich dann auch ein Risiko birgt, irgendwann kriminell auffällig zu werden. Und letztendlich ist es so ein ganz heterogenes Set an möglichen Risikofaktoren, dem man entgegenwirken muss. Eben einerseits durch das Adressieren beispielsweise von Familie, weil Familie kann sowohl eine Ressource sein, also indem Familienstrukturen eben Halt geben und Bindung geben, als auch Familien können auch Risikofaktoren sein, indem Gewalt vorherrscht, eben das, was auch vielfach problematisiert wird, also gewaltlegitimierende Männlichkeitsvorstellungen, was man adressieren muss. Also es ist ganz heterogen. Wir haben in Interviews vielfach gehört, dass Suchtproblematiken auch eine Rolle spielen, also sowohl Wettspiel, also Glücksspielsucht, als auch Substanzkonsum. Also so ein ganz breites Set an potenziellen Risikofaktoren, die man dann auch auf ganz unterschiedlichen Ebenen adressieren muss mit Präventionsprogrammen.
Aber sind Präventionsprogramme möglich, sinnvoll und gibt es sie vielleicht auch schon?
Also da muss man auch unterscheiden, es zwischen Prävention einerseits gibt es ja Universalprävention, also quasi was letztendlich für die Gesamtgesellschaft gut ist. Also zum Beispiel sowas wie Schaffen von Strukturen, von offener Jugendarbeit, von Möglichkeiten der Freizeitgestaltung, von ja, Vereinssport, sei es jetzt im Boxverein oder im Fußballverein, also da Strukturen zu schaffen. Auch da gilt auch der Satz von List, also dass eine gute Sozialpolitik letztendlich auch eine gute Kriminalpolitik ist. Und jenseits von dieser universellen Prävention gibt es auch dezidierte Ansätze, die am Individuum ansetzen. Und beispielsweise gibt es in Nordrhein-Westfalen das Programm Kurve kriegen, was auch in der medialen und öffentlichen Diskussion teilweise behandelt wurde als sogenanntes Aussteigerprogramm für Clankriminelle. Was in dem Sinne auch totaler Quatsch ist, weil es sich einfach um ein Präventionsprogramm handelt für kriminell auffällige Jugendliche. Also die müssen keinen einschlägigen Namen haben, sondern es geht um alle Jugendlichen. Also ich glaube, es handelt sich dabei um sekundäre bzw. tertiäre Prävention. Das heißt, die Jugendlichen müssen schon mal kriminell auffällig geworden sein, also beispielsweise durch Diebstahlsdelikte oder ein Gewaltdelikt. Und dann läuft das so ab, dass Polizei da eng mit sozialer Arbeit zusammenarbeitet und Polizei quasi den Erstkontakt vermittelt für ja, Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter, die den Kontakt zu den Jugendlichen herstellen. Und dann wird sehr individuell geschaut, eben was sind Ressourcen bei dieser Person und was sind möglicherweise Risikofaktoren, also so ein systemischer Ansatz. Und dann wird geschaut, mit welchen Ressourcen kann ich jetzt bei diesem Individuum ansetzen. Und das ist beispielsweise ein Programm, das steht auch auf der grünen Liste Prävention, also das heißt, das wurde mehrfach evaluiert und ist auf jeden Fall sehr wirkungsvoll.
Wir haben jetzt viel, auch aus nachvollziehbaren Gründen, weil wir hier aus Münster senden, über NRW gesprochen. Gibt es solche Phänomene, Lagebilder zu Clankriminalität, Präventionsprogramme zu Clankriminalität oder überhaupt zu Kriminalität auch in anderen Bundesländern oder ist NRW da in irgendeiner Weise herausragend?
In dem Sinne, also wir hatten über das Lagebild gesprochen, Lagebilder zu Clankriminalität gibt es auch in Niedersachsen oder Berlin, die funktionieren dann anders, also eben nicht über diesen namensbasierten Ansatz, sondern über Auswertemerker, also das, was die jeweilig ermittelnden Polizeibeamtinnen, Polizeibeamten vor Ort vermerken. Aber das heißt, in den jeweiligen Lagebildern ist es ein bisschen intransparenter, ab wann eine jeweilige Person da reinfällt. Also auch nicht ganz klar gemacht, gibt es hinreichende oder notwendige Kriterien, ab wann eine Person clankriminell ist. Also das zu den Lagebildern, das sind auch vorrangig die Bundesländer, wo sogenannte Clankriminalität vornehmlich verhandelt wird, nämlich Nordrhein-Westfalen, Bremen, Niedersachsen und Berlin. Und genau, zu Präventionsansätzen, das kommt in der ganzen Debatte immer ein bisschen zu kurz. Und wenn, dann auch in so einer verqueren Form, ich hatte es ja gerade schon gesagt, dass wirkungsvolle Präventionsprogramme, die für Jugendliche generell gedacht sind, als Ausstiegsprogramme für Clankriminelle gerahmt werden, was auch ein bisschen problematisch ist. Also diese Debatte haben wir nämlich noch gar nicht angesprochen, dass dieser Clankriminalitätsdiskurs in dem Sinne auch sehr problematisch ist für all jene, die einen entsprechenden Namen haben, die als in der öffentlichen Debatte als Clan bezeichnet werden und die kriminell noch nie in irgendeiner Weise auffällig geworden sind, die mit erheblichen Problemen in dem Kontext auch zu kämpfen haben, die beispielsweise als, ja, du bist doch auch in dieser einen Familie angesprochen werden, die Probleme haben, Bankkonten zu eröffnen, die Probleme haben, Wohnungen zu finden, was eben diese dieses Sprechen über Clankriminalität eben auch sehr schwierig macht, wenn man durch so einen Begriff riesige Gruppen als homogen etikettiert und quasi dementsprechend Personen unter Generalverdacht stellt.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Clan, Sie denken möglicherweise an Kriminalität, oder? Das wäre nicht ganz untypisch, würde ich jetzt mal sagen. Aber Vorsicht vor einer Generalisierung, auch Stigmatisierung, meint zumindest der Sozialwissenschaftler Jens Struck heute. In jedem Fall handelt es sich bei diesem Phänomen Kriminalität, aber auch speziell Clan-Kriminalität, wie immer man es exakt definiert, und das darüber kann man schon stundenlang miteinander diskutieren, um ein Thema, das viele Menschen umtreibt und auch besorgt und letztlich für eine polarisierende, häufig polarisierende Debatte sorgt. Ich bin froh, dass wir da heute etwas Licht ins Dunkel reinbringen konnten, das hoffe ich zumindest. Und danke deswegen meinem heutigen Gast nochmal, Jens Struck. Vielen Dank für Ihren Besuch.
Ja, sehr gern. Vielen Dank.
Umdenken, der Podcast der Universität Münster.